Es erspart mir zum Beispiel, das auf Kassette noch zu hören, weil ich an diesem Sonntag, als er das zu Hause lehrte, im Kinderdienst war. Und ich freue mich auch vom Thema her. Es ist ein tiefes Herzensanliegen, was uns als Gemeinde geprägt hat von Anfang an, worüber Frank nachher sprechen wird. Und ich hatte den Gedanken vorhin im Frank mitgeteilt, was mir so beim Zuhören zur Lehre vom Hartwig heute Vormittag in Erinnerung gekommen ist. Und da beim drüber reden haben wir gedacht, dann sage ich das lieber gleich selbst. Und zwar, das, was wir gehört haben, dass Gott an erster Stelle steht, dass die Gemeinde für ihn ist und was sich daraus an Konsequenzen ergibt, war jedenfalls für uns nicht anders möglich, als dass uns Gott völlig bei Null anfangen lassen hat. Gott hat dafür gesorgt, dass wir nicht in dem bleiben konnten, in dem, wo wir waren, in unserer Kirchgemeinde, Jugendarbeit. Wir waren als Gemeinde oder als Gruppe damals zusammen aktiv. Wir haben Gott gesucht. Wir haben um die Führung des Heiligen Geistes gebeten gehabt. Wir haben Führung des Heiligen Geistes erlebt. Jugendliche sind dazugekommen zu dieser Jugendgruppe. Es war irgendwo lebendig. Und doch hat Gott das alles völlig abgerissen und hat uns durch unsere Taufe vor die Situation gestellt, dass wir nur bei Null anfangen konnten. Und uns war durch Überführung von Gott bewusst, wir können nichts von dem, was wir hatten, mitnehmen. Wir müssen ganz neu anfangen. Und das ist überhaupt jetzt im Rückblick die Basis gewesen, so Gemeinde werden zu können oder auch mit diesem Selbstverständnis Gemeinde sein zu können, dass wir für ihn Gemeinde sind. Die anderen Ideen hat Gott dafür gesorgt, dass die aus unserem Herzen entfernt wurden. Und ich möchte einfach auch vor dem, was der Frank jetzt lehren wird, das mit zwischenreihen sagen, es ist sehr wahrscheinlich so, dass das Gottes Ort ist, etwas Neues zu machen, in dem das Alte abgebrochen wird. Und die Erfahrung lehrt es auch, dass es, ich weiß nicht, ob es gelingen kann, kann ich mir auch kein Urteil darüber erlauben, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Gott nicht etwas Altes renoviert, sondern etwas Neues aufbaut und zuvor das Alte abgebrochen hat und uns nimmt und etwas Neues daraus baut. Und für uns jedenfalls war das die notwendige Voraussetzung, damit Gott überhaupt etwas in der Art, wie wir jetzt als Gemeinde sind, bauen konnte. Es wäre auf der Basis, die wir hatten, nicht möglich. So, also möchte ich euch ermutigen und auch in einer gewissen Weise sagen oder aufmerksam machen, das, was wir hören, wird nicht umzusetzen gehen, wenn wir das versuchen, in das hinein zu integrieren, was wir eh schon leben, ohne dass das komplett umgestaltet werden wird. Gut, Frank, ich freue mich drauf.
Ja, diese Botschaft, die ich heute mit euch teilen möchte, bin ich sehr, sehr ermutigt und sehr hoch motiviert, dass das wirklich vom Herzen Gottes kommt. Und dass das etwas ist, wo ich euch wirklich in der Tat auffordern möchte, wirklich gut zuzuhören, das aufzunehmen, weil das wirklich wichtig ist, weil es, ich bin überzeugt, vom Herzen Gottes kommt, etwas vom Plan Gottes ausdrückt, was in vielen Teilen unser bisheriges Verständnis und unsere Lebensweise wirklich beeinflussen muss und umkrempeln muss. Weil wir in diesen Dingen, über was ich heute lernen will, finden wir eben sehr viele Ursachen, warum Dinge eben nicht funktionieren oder warum Dinge auf Dauer funktionieren. Jan hat es schon angedeutet, dass das Thema dieser Botschaft unsere Gemeinde für uns sogar das falsche Wort, unsere Gemeinde. Unsere Gruppe, die wir als Freunde zusammen waren, uns kannten, zusammen in einer Kirchgemeinde groß geworden sind. Diese Botschaft ist tief in unser Herz eingedrungen, noch bevor wir überhaupt Gemeinde waren. Und als wir das zum ersten Mal gehört hatten, war uns das noch gar nicht bewusst, welchen Einfluss das auf unser Leben hat und wie viele Entscheidungen wir in den späteren Jahren auf Grundlage dieser Lehre getroffen haben. Wie viele Entscheidungen da wichtig waren und am Ende dazu beigetragen haben, dass wir bis zum heutigen Zeitpunkt wirklich sagen können, Gottes Werk ist unter uns, dort wo Gott uns hingestellt hat, am Laufen. Ich möchte dem voranstellen, dass eben Gemeinde mehr ist als eine Gemeinschaft Gleichgesinnter. Gemeinde hat einen höheren Anspruch und hat für die, die wirklich zur Gemeinde gehören, auch eine höhere Sicherheit. Ich weiß, für viele hängt Gemeinde mit Verletzung zusammen, hängt das Zusammenleben und das Nachfolgen im Herrn mit viel Enttäuschung zusammen. Aber die Idee Gottes und der Plan Gottes ist, dass Gemeinschaft viel, viel mehr ist, wie nur wir haben irgendwo die gleichen Interessen. Der Anspruch daran ist höher, aber auch die Sicherheit und das Ziel, der Lohn, wo es hingeht, auch das ist viel, viel höher. Ich möchte am Anfang ein Zitat euch nennen und wenn ich es nicht vergesse, werde ich es vielleicht am Ende dieser Botschaft auch nochmal nennen, weil das ein Zitat ist, was uns in unserer Arbeit geprägt hat in der Gemeinde und worauf wir auch vieles von uns her und von unseren Entscheidungen auch ausrichten. Ich lese das für euch vor. Geschwister stehen zusammen und gehen miteinander durch schwierige Zeiten. Dabei lernen sie zu vergeben und geduldig die Probleme durchzuarbeiten, statt einfach die Beziehung aufzugeben. Also noch einmal, Geschwister stehen zusammen und gehen miteinander durch schwierige Zeiten. Dabei lernen sie einander zu vergeben und geduldig die Probleme durchzuarbeiten, statt einfach die Beziehung aufzugeben. Interessant ist nicht so sehr, von wem dieses Zitat ist. Interessant ist, in welcher Situation das gesagt wurde. Ich weiß, dass dieses Zitat von einer Frau ist, in einer Situation, wo sie im Prinzip eigentlich auch vor einem ziemlichen Scherbenhaufen standen. Das waren Leute, die standen in einem öffentlichen Dienst und durch ein Fehlverhalten und durch Fehler musste dieser Dienst erst einmal ruhen und aufhören und die eigene Ehe stand auch sehr auf dem Spiel. Und das war für mich als ich das gelesen habe in einer Publikation, dachte ich, aller Achtung, dass eine Frau in so einer Situation dieses Zitat von sich gibt und darin sehe ich, dass es eben mehr gibt, wie nur einfach schnell fortlaufen, wenn es Probleme gibt, sondern geduldig Probleme durcharbeiten, statt einfach Beziehungen aufzugeben. Also schon an diesem Zitat können wir, wenn wir das mal übereinander halten, auf das, was wir in unserem Alltag einfach erleben, können wir sehen, dass an vielen Stellen unsere Vorstellung von Gemeinde und von unserem Zusammenleben irgendwo nicht immer stimmen. Und viele Dinge, die das Wort Gottes sagt, einfach unter uns gar nicht da sind. Ich erinnere euch daran, dass der Hartwig das auch gesagt hat, heute Morgen, dass die Dinge, für was Gemeinde geschaffen ist, an vielen Stellen gar nicht mehr präsent ist. Dieser schöne Satz, der mir auch so gefällt, wenn das Wichtige nicht mal das Wichtigste ist, wenn das nicht mal im Mittelpunkt steht. Und hier, was unsere Beziehung betrifft, unser Zusammenleben, gibt es auch viele Dinge, die werden völlig anders gelebt. Und dann wundern wir uns, warum es einfach nicht funktioniert. Und ich möchte da ein paar Anmerkungen geben, dass zum Beispiel eine so eine Mentalität, die es da gibt, dass Gemeinde, dass viele glauben, Gemeinde ist so ein Dienstleistungsunternehmen. Gemeinde ist so ein Dienstleistungsunternehmen zur Befriedigung unserer religiösen Bedürfnisse. Das ist völlig falsch. Auch ist Gemeinde keine Plattform, meine persönlichen Ziele durchzubringen. Egal, ob ich Leiter oder Mitglied bin. Das ist auch eine Sache, die wir leider im Alltag finden, aber völlig unbiblisch ist. Gemeinde ist ein lebendiger Organismus, der als Ganzes den Plan von göttlichem Leben demonstriert. Gemeinde ist ein lebendiger Organismus. Und da ist jeder Einzelne in der Gemeinde sollte lebendig sein in diesem Organismus. Und als Ganzes demonstriert Gemeinde den Plan von göttlichem Leben. Demzufolge ist eine Mitgliedschaft in einer Gemeinde ohne eine feste Integration und ohne Übernahme von gegenseitiger Verantwortung in einer neutestamentlichen Gemeinde nicht möglich. Ohne persönliche Integration und Übernahme in die Gemeinde, Übernahme von Verantwortung. Wenn das nicht da ist, reden wir auch nicht von einer neutestamentlichen Gemeinde. Gemäß dem, was wir in diesem Wort finden, gibt es innerhalb der Gemeinde keine Unabhängigkeit. Und ich will im Laufe dieser Lehre darauf eingehen, wie das zusammenhängt, diese Beziehungen untereinander und wie die sich bedingen. Vorab erst einmal diese Zitate, diese Schlagwörter. In der Gemeinde gibt es gemäß nach dem Wort Gottes keine Unabhängigkeit. Ich möchte jetzt anfangen mal mit 1, 2 Bibelstellen, das nochmal ein Stück für euch zutage fördern und das untermauern, was das Wort Gottes meint. In der Apostelgeschichte, im 2. Kapitel, Vers 44, finden wir eine Aussage, die da heißt, alle Gläubigen waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Und da schiebe ich gleich noch eine Bibelstelle nach, Apostelgeschichte 4, Vers 32, wo das auch nochmal genannt wird. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Jetzt ist das, an dieser Bibelstelle habe ich 2 Sachen gelernt. Das eine ist, dass man ganz schnell die Dinge missversteht oder eine Bibelstelle sehr lange liegen lässt für sich, weil man eigentlich irgendwie sich das nicht praktisch vorstellen kann, was das ist. Und das andere, was ich daran gelernt habe, nachdem ich wirklich viele Jahre darauf rumgekaut habe, ist, dass man wirklich, wenn man forscht im Wort Gottes, wenn man das Wort Gottes auf sich ein Stück wirken lässt, wenn man Gott, dem Heiligen Geist, ein Stück fragt, Dinge zu offenbaren, tut das der Heilige Geist auch und man kommt tiefer in das Wort Gottes und fördert Dinge zutage, die einem beim ersten Lesen nicht gleich auffallen. Das hängt natürlich auch ein ganzes Stück damit zusammen, dass wir dieses Wort lesen und auch in einer Übersetzung. Das heißt, wir lesen das für uns mit unserem Sprachverständnis in der deutschen Bibel und haben viele Schätze, die darin verborgen sind, auch gewisse Dinge, die wir auch durch Übersetzungen einfach verlustig gegangen sind, durch Übersetzungsdinge verlustig gegangen sind und die uns auch zum Teil verborgen sind, weil wir manche auch Hintergründe, besonders wo es damals geschrieben wurde, zu den Zeiten, wo die Bibel geschrieben wurde, im Hebräisch oder zu den griechischen Zeiten, manche Hintergründe dort nicht wissen. Und da beginnt es da mehr, sich mit dem Heiligen Geist da reinzuarbeiten, um dort ein ganzes Stück die Schätze zutage zu fördern. Und so ging mir das auch bei diesem Vers. Ich habe den schon immer gelesen, kannte den, und die waren eben irgendwie ein Herz und eine Seele und hatten alle Dinge zusammen. Wie soll denn das gehen? Irgendwie muss ich jetzt jedem meinen Autoschlüssel geben oder meinen Wohnungsschlüssel, und was soll denn das? Und ich habe hier, als ich da ein bisschen im Urtext da auch geforscht habe, eine interessante Entdeckung gemacht. Diese zweite Bibelstelle, die ich zitiert habe, Apostelgeschichte 4, Vers 32, dass nicht einer sage, er habe von seinen Gütern etwas, sei von seinen Gütern sein eigen, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Also sie hatten alles zusammen, und zwar alle Güter. Und ich habe mir gesagt, was? Sicherlich gibt es einen Aspekt, auch materielle Güter miteinander zu teilen. Wenn man jetzt wirklich in der Gemeinde zusammen lebt und irgendwie sagt, es ist irgendwie wichtig, dass wir, wenn wir Not haben, auch Dinge miteinander teilen. Also eine ganz praktische Sache fällt mir jetzt gerade ein, die ich gemacht habe. Ich habe meine sämtlichen Autoversicherungen umgestellt von dieser Nutzer des Fahrzeuges nur privat auf Beliebig. Die Versicherung schreibt einen vor, dass du dein Fahrzeug versicherst, Fahrer ist Eigentümer und Ehefrau. Jeden anderen, den du mal dein Auto geben willst, ist dann wieder nicht versichert. Kann auch jeder machen, wie er will, ist in dem Bereich der Privatsache. Aber ich habe gesagt, ich werde das ändern, auch wenn es teurer ist, und werde dort eintragen lassen, Nutzer beliebig, damit ich mein Auto mal jemand mitgeben kann in der Gemeinde. Wenn eine Kindergruppe irgendwo einen Ausflug macht, dann kann ich sagen, hier hast du mein Auto, kannst noch 7 Kinder mitnehmen. Ich habe so einen kleinen Bus. Und das ist ein Aspekt von dieser, vielleicht kann das, und das kann jeder für sich finden, wenn er sein Herz offen lässt, wo ist die Stelle, wo kann ich dort auch auf diesem Gebiet, wenn es mir möglich ist, dort anderen dienen. Das ist das eine. Aber ein noch was viel Tieferes und Wichtigeres habe ich gefunden, als ich mir die Übersetzung für dieses Wort Habe oder Güter, was sie hatten, diese Güter oder diese Habe, auf das sich das bezieht, was sie gemeinsam hatten. Das ist nämlich nur ein Teil der Übersetzung, dass das mit Besitz und Habe übersetzt werden kann. Das andere, die andere Übersetzung dieses Wortes ist Dasein und Existenz. Und jetzt kriegt dieser Bibelvers eine ganz andere Bedeutung. Nicht einer sagte, dass etwas von seinem Dasein und von seiner Existenz sein eigen sei, sein eigenes Problem, das, was er mit niemand teilen muss. Denn das, was sie hatten, was sie gemeinsam auch hatten, war ihr Dasein und ihre Existenz. Ihr Leben, das drückt eine Abhängigkeit voneinander aus. Und das ist das, was ich in den Satz zuvor gesagt habe. In der Gemeinde gibt es gemäß nach dem Wort Gottes keine Unabhängigkeit. Weil die Leute, die zusammen in der Gemeinde zur Ehre des Herrn leben, haben etwas gemeinsam. Und eben nicht nur alleine irgendwie vielleicht ein Auto oder irgendwas. Sie haben gemeinsam ihr Dasein und ihre Existenz. Und das ist was Wichtiges. Das heißt, sie teilen ihr Leben miteinander und sie leben nicht unabhängig oder irgendwie in einer Form, das ist meine Privatsache, das geht niemand was an, sondern sie wissen, dass das, was sie tun, eine Auswirkung hat auf die andere, auf andere in der Gemeinde. Das, was ich tue, wie ich lebe und wie ich denke, hat Auswirkungen auf die anderen, die mit mir in der Gemeinde sind. Weil mein Dasein und meine Existenz nicht mehr nur noch mein Ding ist. Es hat eine Auswirkung, was ich Samstagabend im Internet anschaue. Hat eine Auswirkung auf das Maß an Heiligkeit, was Sonntagmorgen im Gottesdienst möglich ist. So wie ich mit meiner Frau umgehe, hat eine Auswirkung, dieses Dasein hat eine Auswirkung auf alle Leute, die mit mir zusammenleben. Auch in Richtung Vorbild, aber auch, möchte ich bewusst sagen, vieles in dieser unsichtbaren Welt, vieles in einem Bereich, was wir gar nicht gleich definieren können, Weil Sonntagmorgen lächelt erst einmal jeder. Weil du willst ja mit deinem schicken Hemd und deinem neuen Anzug irgendwie ja nicht gerade drauf angesprochen sein, dass ihr schon eine Woche lang nicht miteinander geredet habt. Aber das hat eine Auswirkung auf die Gemeinde, auf das Maß an Heiligkeit, was in der Gemeinde stattfindet. Aber erst dann wird uns das bewusst, wenn wir gemäß dieser Lehre sagen, Moment einmal, das ist nicht nur ein Problem zwischen mir und meiner Frau. Sicherlich ist das irgendwo am Ende ein Problem zwischen dir und deiner Frau oder zwischen dir und deinen Kindern oder du und deine Finanzen oder du und deinen Umgang mit deinem Hobby, mit deinen Prioritäten, mit deiner Zeiteinteilung. Nimm her, was du willst. Sicherlich musst du das für dich selber klären. Aber wir brauchen das Bewusstsein, dass das nicht ohne ist in der Gemeinde und dass das eine Auswirkung hat, weil wir unser Dasein und unsere Existenz gemeinsam haben. Und das ist nicht irgendwie eine Idee von mir oder von der FCG Zwickau oder von Hand in Hand, sondern das ist eine göttliche Idee. Dieses Zusammenführen, dieses Zusammenstehen einer Gemeinschaft, einer Gemeinde. Und für jeden, der in eine Gemeinde gehen möchte, dazugehören möchte, der sollte sich zumindest einmal am Anfang, aber ich denke, es macht Sinn von Zeit zu Zeit, sich die Frage wieder stellen, haben wir einen Lebensstil, der darum besorgt ist, den Willen des Vaters zu erfüllen? Das ist eigentlich eine nahtlose Fortsetzung von dem, was morgen gepredigt hat. Es geht darum, den Willen des Vaters zu erfüllen. Und dazu brauchen wir eine Entscheidung. Erst einmal bin ich hier in der Gemeinde, weil ich eben zufälligerweise eben im Kegelclub war schon voll, da bin ich halt in die Gemeinde gegangen. Ich muss mir bewusst sein, wenn ich hier bin, wenn ich in einer Gemeinde bin, dann brauche ich die Einstellung zu sagen, so wie ich leben will, das muss dem Vater im Himmel gefallen. Das ist das, was mein Leben prägt. Denn wenn es dem Vater im Himmel gefällt, dann wird es auch deinem Mitbruder oder Mitschwester gefallen. Das ist einfach eine logische Folge. Und das ist sehr wichtig für uns, dass wir diese Grundeinstellung haben, dass wir uns das prüfen, wie wir da innerlich eingestellt sind. Oder haben wir am Ende doch eine innere Einstellung, auch in der Gemeinde, die darum bemüht ist, mich selbst zu schützen und am Ende nach meinem Willen zu leben. Nicht ohne Grund lehrt uns Jesus in dem Gebet, wo seine Jünger fragen, na, wie soll man denn beten? Und Hartwig ist ja auch schon darauf eingegangen und auch ganz mit am Anfang von diesem Gebet steht auch, dein Wille geschehe. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und deswegen möchte ich euch mit den Dingen, die mir auf dem Herzen sind, damit hineinnehmen in eine völlig andere Denkweise, nämlich in die Denkweise, wie Gott Gemeinschaft sieht, wie Gott unser Zusammenleben sieht und was der Grund ist, was uns zusammenhält. Und damit es jetzt mal ein kleines bisschen aufgelockerter wird, möchte ich, also ich mache das hier nicht kaputt, ich tue das dann wieder zurückschlagen, also könnt alle nachher eure Striche an die Workshops machen. Aber ich nehme hier mal so einen Stift, ich male jetzt mal eine Gemeinde an. Also ich bin kein großer Künstler, aber ich will das einfach mal versuchen, dass wir hier einfach mal, also wir machen mal hier so einen Mann hierher. So, das ist meinetwegen der Anton. Das ist also der Anton. Der Anton allein ist noch keine Gemeinde, weil er ist ja allein. Also machen wir mal weiter mit meinem schönen Gemälde. Also ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Geduld mit mir und seid gnädig. Aber der Anton hat meinetwegen noch die Bertha an seiner Seite. Jetzt wird es schon mehr. Und ich werde jetzt also hier mal noch ein bisschen paar, ihr werdet schon merken, was jetzt kommt. Also ihr werdet jetzt ein Stück zugucken, wie ich Männeln mal. und den Männern irgendwie Namen gebe, aber es hat da noch was auf sich, was ich noch ein bisschen verdeutlichen will. Hier haben wir meinetwegen ein C, das ist zum Beispiel meine Frau, die heißt Conny, ist auch in dieser Gemeinde. Gut getroffen? Ich entschuldige mich dann bei dir. Ja, vielleicht die Dora oder der Detlef oder wie auch immer, der Emil und so weiter und so fort. Das heißt, die Gemeinde besteht, F, guck, jetzt bin ich bei einem F, das bin also ich, der Frank. Und jetzt möchte ich mal, also sicherlich ist das nicht vollständig und der FCG Zwickau kann ich auch nicht anmalen, da müsste ich jetzt hier ein paar mehr Zettel vollmalen. Aber um was es mir geht, es gibt vielleicht, nehme ich mal einen anderen Stift, eine andere Farbe, eine Beziehung zwischen dem Anton und der Bertha, wie auch immer. Sind beide im Kinderdienst oder wer weiß was. Und zwischen dem Anton und der Bertha ist vielleicht irgendein Problem in diesem Miteinanderarbeiten. Sie haben verschiedene Ansichten, sie wollen das verschieden machen. Und wie das manchmal so ist, also mindestens habe ich davon gehört, gibt es dann manchmal auch Streit in solchen Beziehungen. Soll ja vorkommen. Und dann gibt es vielleicht noch eine Sache, weil die Bertha die Dora gut kennt, redet die Dora hier drüber mit ihr, tauscht sich aus und dann ist auf einmal die Dora gezwungen, auch irgendeine Stellung zu nehmen, auch irgendetwas zu machen. Das soll so andeuten, die normalen Gemeindealltag, die normalen Gemeindebeziehungen. Und so wie ich jetzt die blauen Pfeile hier gemalt habe zwischen diesen Leuten, vielleicht ist die Dora noch so helle und sagt, pass auf, ehe mir die Bertha was vom Anton erzählt, tue ich auch nochmal den Anton selber fragen, ob denn das alles stimmt und so weiter. Jedenfalls läuft da hier irgendetwas ab. Nun haben wir aber mehr Leute in der Gemeinde. Wie gesagt, die Conny, den Frank, den Ernst. Und ich könnte noch eine ganze Menge mehr Männlein hier hinmalen, aber ich denke, ihr versteht, was ich sagen oder was ich ausdrücken möchte. Und jetzt könnten die alle sagen, geht mich ja nichts an. Was da zwischen Anton und Bertha läuft, tangiert mich nicht. Ich weiß, dass da die Dora noch mit drin rummehrt, aber egal. Und das, was ich hier im Laufe dieser Lehre euch aufzeigen möchte, ist, dass das eben nicht alles ist. Wenn zum Beispiel hier ein Konflikt wäre zwischen A und B, obwohl C nicht involviert ist, geht es C aber was an, weil in einer Gemeinde sind alle verbunden. Anton ist nicht nur mit der Bertha verbunden, sondern er ist auch mit all den anderen Leuten verbunden, wo jetzt hier dieser rote Strich hingeht. Also es gibt nicht nur die blauen Linien, sondern es gibt auch noch die anderen Linien. Und jetzt könnte man das wirklich bis zum sonst wie treiben, weil eigentlich von jedem zu jedem im gewissen Maße eine Verbindung besteht. Und dass das so ist, ist ein biblisches Grundprinzip und das wird, wenn wir das verstanden haben, wird uns das an vielen Stellen einen Aufschluss geben über unser Verhalten und über unser Leben miteinander. Die Gemeinde ist am Ende ein komplettes Beziehungsgeflecht untereinander. Und was auch wirklich wichtig ist, es geht mir weniger um die Tatsache, dass wir einfach da eine Information oder eine Lehre weitergeben, sondern wir müssen das in unserem Bewusstsein aufnehmen und müssen sagen, die Gemeinde, die Menschen, die das Wiederkommen des Herrn Jesus Christus demonstrieren, da ist etwas komplett anders wie in der Welt. Das ist eben nicht so wie im Trachtenverein oder im Kegelclub. Zwischen den Menschen auf dieser blauen Ebene passiert uns dasselbe wie den Leuten im Trachtenverein, weil der eben mit der grünen Tracht gekommen ist und obwohl der Tag für die rote Tracht war und da gab es Ärger und so weiter. Dieses rein Zwischenmenschliche, da passiert uns dasselbe. Aber wie wir damit umgehen, was wir damit machen und welchen Einfluss das auch auf die anderen hat, dahinter verbirgt sich ein göttliches Geheimnis. Und dahinter verbirgt sich das, was ich gesagt habe, dieser höhere Anspruch, aber auch die höhere Sicherheit. Dahinter verbirgt sich etwas Göttliches, weil Gemeinde eben Gemeinde ist und kein Kegelclub. Und das müssen wir verstehen. Und deswegen ist jede Entwicklung, die Gemeinde so ähnlich der Welt wie möglich zu machen, eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Wir müssen irgendwie uns anpassen, dass das für die von außen, das Erreichen der Außen, dass das die Schwelle niedrig halten und das Level runterschrauben, dass wir viele Leute bekommen. Das ist sowas von verkehrt. Das ist sowas von unbiblisch. Und das wird niemals wirklich Gemeindewachstum hervorbringen. Und was noch viel, viel wichtiger ist, nicht nur Gemeindewachstum, sondern Gemeindestabilität. Stabilität in den Beziehungen und das über Jahre, Jahrzehnte. Weil ich weiß, dass manches hält 1, 2, 5, vielleicht auch 10 Jahre. Aber Gottes Beziehungen sind für die Ewigkeit angelegt. Und das ist da die Basis auch für Gemeinde. Beziehungen, die bis in die Ewigkeit hineinreichen. Nicht mal für 2, 3 Jahre oder für 5 Jahre, bis die Interessenkonflikte auftreten und dann sucht man sich was anderes. Sondern Probleme durcharbeiten und nicht Beziehungen aufgeben. Und so möchte ich euch dieses Bild untermauern mit einer biblischen Beschreibung. Und ich nenne jetzt die Bibelstelle mal nicht, weil ich einfach möchte, dass ihr mir zuhört und das mal auf euch wirken lasst, was die Bibel zu diesem Bild sagt. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, Teil des Körpers zu sein. Wenn hier unten F sagt, ich bin nicht Teil dieser Geschichte, das geht mich alles nichts an. Er hört nicht auf, Teil des Ganzen zu sein. Er kann sich nicht rausnehmen aus dieser Geschichte. Und er kann auch nicht einfach nur die Augen verschließen. Wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem Einzelnen eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen, sprich innerhalb der Gemeinde, zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten. Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche dich nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper, also in der Gemeinde, nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Das Anliegen aller Teile soll sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden andere mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist es auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch. Denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil des Leibes. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. Wenn wir diesen ganzen Abschnitt aus dem Korintherbrief, den Paulus hier beschreibt, wirklich in Ruhe auf uns wirken lassen, können wir entdecken, dass der Leib Christi, das, was Gott baut, was die Brautgemeinde darstellt, ist ein voneinander abhängiges Beziehungsgeflecht, was füreinander Sorge trägt. Und wo der eine zu dem anderen nicht sagen kann, ich brauche dich nicht. Sicherlich, das haben wir hier gelesen, gibt es im Detail viele Unterschiede. Weil ein Fuß ist eben keine Hand und ein Auge kein Ohr. Und da gäbe es viel zu predigen, was das mit unseren Berufungen zu tun hat, was es damit zu tun hat, unseren Platz zu finden, was es damit zu tun auf sich hat, zufrieden zu sein, an der Stelle zu sein, wo Gott mich hingesetzt hat. Das gibt es viele Dinge, die wir auch aus diesen Bibelversen herausziehen können. Und wie ihr wisst, wenn wir richtig mit dem Wort Gottes umgehen, kann man die eine und dieselbe Stelle für verschiedene Themen anwenden. Aber hier geht es mir ganz speziell darum, euch klar zu zeigen, dass die Bibel, wenn sie von Gemeinde redet, wenn Gott selbst von seinem Plan Gemeinde redet, redet er immer von einem Beziehungsgeflecht, immer von einer inneren Herzensabhängigkeit voneinander. Er redet nie von einer Organisation mit verschiedenen Aufgaben, die strukturiert wie eine Armee, ABC, zack, zack, und wenn du deine Leistungskarriere nicht geschafft hast, fliegst du hinten runter. Er redet von einem Beziehungsgeflecht, sicherlich von verschiedenen Aufgaben, eine Hand, ein Ohr, ein Mund, es gibt alles verschiedene Aufgaben, aber die sind nicht eingeordnet auf einer Karriereleiter, sondern sie sind eingeordnet in einer Beziehungsfähigkeit. Wenn ich vielleicht an irgendeiner Stelle oder einer von uns eben Mund wäre für den Leib Christi, aber vielleicht nicht sehen könnte, bräuchte er jemand, der ihn hierher fährt, selbst wenn er reden kann. Also das sind Dinge, die ganz, ganz wichtig sind füreinander und die mir so sehr wichtig sind, dass sie in euer Herz fallen, weil sie uns auch in unser Herz gefallen ist, dass hinter dieser Einheit, die das Wort Gottes sieht, ein ganz, ganz besonderer Schatz verborgen ist. Und die Heiligkeit, die das Wort Gottes uns auffordert, dass wir hineinwachsen sollen als ein lebendiges Beispiel für den Herrn, dass die Gemeinde auch heilig, also rein, genannt wird. Heiligkeit und Einigkeit bedingen einander. Wir werden keine Heiligkeit in der Gemeinde zum Vorschein bringen, wenn wir uns nicht das Thema Einigkeit bewusst sind, dass wir verpflichtet sind, miteinander in Einheit zu bleiben. Nicht nur zu kommen, sondern auch zu bleiben. Einigkeit und Heiligkeit bedingen sich einander. Und Einigkeit und Heiligkeit haben so einen hohen Stellenwert, dass wenn einer ausschert, alle in Mitleidenschaft gezogen werden. Das, was ich hier gesagt habe. Wenn hier einer ausschert, weil die eben sich in ihrem Kinderdienst nicht einig sind. Also ich will nicht sagen, es immer noch Streit im Kinderdienst gibt. Also nicht, dass jetzt ein falsches Bild hier entsteht. Aber mir fiel gerade nichts anderes ein. Es sind alle in Mitleidenschaft gezogen. Die gesamte Heiligkeit der ganzen Gruppe ist in Mitleidenschaft gezogen, wenn es hier etwas gibt, was man nicht bereinigen will. Die Heiligkeit ist noch nicht in Mitleidenschaft gezogen, wenn hier etwas auftritt. Das will ich ganz sehr betonen, weil es wird immer etwas auftreten, wenn wir nämlich eine Gemeinde erst uns als eine richtige, gute Gemeinde empfinden, wenn keine Konflikte mehr auftreten. Da müssen wir warten, bis Jesus wiederkommt. Das werden wir hier nicht schaffen. Es wird immer etwas sein. Der Punkt ist, was passiert hier? Es geht schon damit los. B erzählt D, also die Berta erzählt der Dora was, aber Dora hält erstmal den Mund. Und so weiter. Also das sind auch Dinge, wo die wir dann auch lernmäßig kann man an einer anderen Stelle noch ausführen. Wie geht man mit Konflikten um? Wer redet mit wem über was? Und so weiter. Aber das sind solche Dinge. Wenn die Dora sich dann leistet, auf den Anton stinkig zu sein, dann wird die Heiligkeit aller in Mitleidenschaft gezogen. Und so viele sagen, das ist doch mein Problem, wie ich über den denke. Und das ist es eben nicht. Das ist es eben nicht. Und aus den Gedanken werden irgendwann mal Taten und Handlungen. Wenn wir glauben, das ist ja nur in meinen Gedanken und ich habe das schon im Griff, das ist eine Illusion. Irgendwann werden da Taten. Und das beginnt mit einem abwertenden Blick, das beginnt mit einem Spirit, mit einer Atmosphäre, die immer eisiger wird. Und das spürt sich dann so an, wenn man dann vielleicht, wie der Hartwig das oft berichtet hat, als Gast in der Gemeinde ist und es ist äußerlich alles irgendwie schön. Der Lobpreis läuft, die Leute können alle gut spielen, die Leitung sitzt in der ersten Reihe und eigentlich das Podium ist voll, die Gemeinde ist versammelt und saubere Hemden haben sie auch alle an. Aber irgendwie fühlt sich das an, als wenn man in einem Eispalast wäre. Das hat was mit einer Heiligkeit zu tun in einer Gruppe. Das hat nicht was mit einer Menge der Gruppe zu tun. Das hat nicht was zu tun, wie gut oder wie schlecht der Lobpreis ist. Es hat was mit unserer Herzensbeziehung zueinander zu tun. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Fundamentbaustein in der Gemeinde, dass es da mit dieser Abhängigkeit voneinander etwas auf sich hat und wir da in einem gewissen Maße herausgefordert sind. Weil die Einigkeit einen ganz hohen Stellenwert hat und wenn da einer ausschert, alle eben in Mitleidenschaft gezogen sind. Und um das wirklich zu begreifen, was die Bibel eigentlich damit meint, mit diesem Beziehungsgeflecht, komme ich jetzt, und das habe ich nicht vergessen, auch wenn vielleicht manche vor uns drauf gewartet haben, oh, da ist gleich eingestiegen, da hat er noch nicht mal richtig das Thema genannt. Ne? Das hattet ihr bestimmt gedacht, dass ich gleich mal losgeredet habe. Aber jetzt kommt die Ansage meines Themas. Weil um das zu verstehen, müssen wir verstehen, dass wir in einem Bund sind. Und das Thema dieser Lehre, um was es mir geht und was wir verstehen müssen, der Bund, Gottes Plan für Gemeinschaft. Da gibt es etwas zu entdecken, da gibt es etwas, was wir begreifen müssen für unsere Beziehungen, dass wir in einem Bund stehen. Und ich möchte auf diese Sache eingehen und möchte zwei Dinge beleuchten, die sich natürlich überschneiden. Ich möchte das beleuchten, was hat es auf sich mit dem Bund zwischen uns und Gott? Und was hat es dann auf sich zwischen dem Bund, den wir untereinander haben? Weil wir brauchen beides und wir brauchen für beides das richtige Verständnis, das biblische Verständnis, dass wir sowohl mit Gott in einem Bund stehen oder stehen müssen. Und nur wenn wir das auch verstanden haben, können wir untereinander begreifen, was es heißt, dass wir miteinander in einem Bund stehen. Gottes Plan für Gemeinschaft ist der Bund, ist ein Bund, ist nicht einfach nur Freundschaft oder Interessengemeinschaft. Erinnert euch, einer meiner ersten Sätze, Gemeinde ist nicht eine Interessengemeinschaft Gleichgesinnter, es ist mehr. Gemeinde ist ein Zusammenleben von Menschen, die gemeinsam in einem Bund sind. Und um das zu verstehen und um das zu begreifen, möchte ich das beleuchten und Stück für Stück mit euch dort durchgehen, was von der Bibel ein Bund ist, was der Grund ist, warum man einen Bund schließt und wo das beginnt und welche Bedingungen das hat. Und möchte das dann auch anwenden, wie das aussieht, den Bund zwischen mir oder zwischen dir und Gott und den Bund untereinander. Okay, könnt ihr noch aufnehmen? Dann würde ich sagen, ich mache mal noch ein, zwei Punkte aus meinem Konzept. Ich denke, dass ich das nicht ganz schaffe in der Nachmittageinheit, aber das vielleicht besser. Ich halte es ein bisschen kürzer, mache eine Pause und wir machen dann heute Abend nach dem Lobpreis noch eine kurze Session, dass ich das dann noch fertig mache. Die erste Frage, die ich euch erläutern möchte: Was ist ein Bund? Zum Ersten, bevor ich da einige Beschreibungen oder ihr könnt es auch Definitionen nennen möchte. Es ist ein Schatz, den man aus der Tiefe heben muss. Also wenn man sich mit dem Thema Bund beschäftigt, ist das nicht etwas, wo du ganz einfach ein, zwei Bibelstellen nimmst, die aufschlägst und sagst, ja, so ist es, jetzt weiß ich, was das ist. Und das ist ja ganz klar, das ist wie mit der Taufe, Punkt 1, 2, 3, 4. Gott hat dieses Geheimnis eines Bundes auch ein ganzes Stück in seinem Wort vergraben. Weil das ist nicht, weil er uns das vorenthalten möchte, sondern das ist etwas, weil er möchte diese Geheimnisse denen offenbaren, die wirklich danach forschen. Die wirklich danach forschen und sagen, Herr, ich will mehr. Das war einer der wenigen Startgebete, warum es uns als Gemeinde überhaupt gibt. Ich kann mich erinnern, dass wir als junge Leute, wo wir alle noch in der Kirche waren, wir waren teilweise noch nicht verheiratet, wir hatten immer ein Gebet, das ist mir hängen geblieben über die vielen Jahre. Wir haben gebetet, Herr, wir wollen mehr von dir. Das war eine Einstellung. Wir haben nicht viel gewusst und wir haben vieles übernommen von unseren Eltern und das war einfach so. Aber wir haben uns schon in Jugendjahren zusammengetroffen, haben zusammen einen Gebetskreis gehabt, haben für unsere junge Gemeinde gebetet und für unsere vielerlei Prüfungen. Ich erinnere mich, wir haben wohl jahrelang für Prüfungen gebetet, ne? Also das war, bis wir da alle durch waren, durch alle Gesellenbriefe und alle Studien. Aber ein was hat uns immer begleitet. Wir haben gesagt, Herr, wir wollen mehr. Wir wussten noch gar nicht mal, was wir wollen, aber wir haben vom Herzen her gebetet, Herr, wir wollen mehr von dir, offenbar uns mehr von dir. Und wenn ich jetzt 15 oder 20 Jahre zurückdenke, stell dir vor, du betest und Gott antwortet. Das hat Gott einfach geantwortet daraus. Es ist eine Gemeinde entstanden, es ist etwas entstanden, was ihm die Ehre gibt. Also müssen wir uns ein Stück auf eine Reise machen in das Wort Gottes. Wir müssen uns ein Stück dem Herrn anvertrauen und sagen, Herr, ich will das begreifen. Und ich will alle Dinge, die da irgendwie mir begegnen, auch nutzen, damit ich diesen Schatz heben kann aus deinem Wort. Psalm 25, Vers 14 sagt, das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie erkennen. Also Gott legt sich hier fest, Psalm 25 lesen wir das, dass er seinen Bund erkennen lässt. Und wen lässt er seinen Bund erkennen? Die, die ihn fürchten. Und was bedeutet, ganz kurz ausgedrückt, den Herrn zu fürchten? Ich denke mal, eine so eine Definition ist, Gott ist die Nummer eins. Gott ist in allen Dingen an erster Stelle. Das ist vielleicht eine so eine Definition, was es bedeutet, den Herrn zu fürchten. Das ist nicht Angst zu haben vor Gott und irgendwie irgendwann kommt jetzt das nächste Gewitter, trifft mich der Ast oder irgend sowas und jetzt das kann ja nur Gott machen und da habe ich große Angst. Sondern Gottes Furcht ist in allererster Linie, er ist in allen Dingen die Nummer eins. Und die Leute, die diese Einstellung haben, du bist in allen Dingen meines Lebens die Nummer eins, denen lässt er seinen Bund erkennen. Und ein Bund ist eben mehr, weit mehr als nur ein bloßer Vertrag zwischen zwei Parteien. Bei einem Bund handelt es sich um die Aufgabe der Rückzugsmöglichkeit. Ich gebe das im gewissen Sinne freiwillig auf, mich zurückzuziehen. Die Aufgabe, ich ziehe mich hier zurück. Das geht mich nichts an, sollen die sich streiten. Und das habe ich aufgegeben in einem Bund. In dem Moment, das heißt nicht gleich, dass ich mich da einmischen muss. Also das sind auch Sachen, wo man dann auch mit Bedacht auch Dinge klären muss, die betrachten muss, was ist wem seine Aufgabe. Aber mir geht es heute erstmal in dieser Lehre um dieses Grundverständnis. Wenn ich weiß, hier gibt es etwas, dann kann ich mich nicht zurückziehen. Ich bin betroffen, automatisch und mindestens herausgefordert, vor Gott dafür einzustehen, wenn ich es weiß. Weil ich in einem Bund stehe mit diesen Leuten, die sind mir nicht egal. Auch wenn ich nicht mit jedem befreundet bin und nicht mit jedem im Urlaub fahre. Aber keiner in der Gemeinde darf dir egal sein. Das geht nicht. Du musst nicht mit jedem in Urlaub fahren und du musst nicht mit jedem alles teilen. Und je größer die Gemeinde wird, desto schwieriger wird das. Aber die oder der ist mir egal. Das gibt's nicht. Diese Art Rückzug, die haben wir aufgegeben in einem Bund. Das beinhaltet dieser Bund und dieses Bewusstsein muss da sein. Also jetzt bin ich hier in dieser Gruppe, hier in dieser Gemeinde reingestellt von Gott. Das heißt, ich bin ein Teil des Ganzen und ich komme hier nicht einfach so weg. Ein Bund ist auch eine Verbindung, die nicht ohne weiteres aufgelöst werden kann. Darin sehen wir, jetzt kommen wir langsam tiefer in diese Region, was das Wort Gottes da auch sagt, wie ich am Anfang dieses Zitat, Freunde stehen zusammen, gehen durch die Probleme, ohne als erste Lösung zu sagen, oder beenden wir die Beziehung. Ein Bund ist eine Verbindung, die nicht ohne weiteres aufgelöst werden kann. Wenn wir es in der Bibel richtig betrachten, wenn wir das sehen, was Gottes Idee von einem Bund ist, und wir werden das danach auch noch sehen, wenn ich das genau anwende auf das, was es heißt, den Bund, den wir mit Gott haben. Ein Bund stellt eigentlich am Ende eine endgültige und unwiderrufliche Bindung dar. Das zeigt uns auch diesen Wert von Gemeinde und zeigt uns eigentlich auch, dass wie weit Gemeinde verkommen ist. Dieses Hip-Hop zu jeder Gemeinde, wenn mir es hier nicht gefällt, gehe ich in die nächste und dann in die übernächste und hier. Ich rede jetzt nicht von wirklichen Dingen, wo eine Gemeinde unbiblisch lebt und unbiblisch geleitet wird, wo ich sage, ich kann mich hier nicht mehr eins machen. Von den Dingen rede ich jetzt nicht. Und wo es dann notwendig ist, eine Entscheidung zu treffen, wo führt mich Gott hin? Ich rede von Dingen in einer Gruppe, wo wir sagen, was geht's mich an? Oder das ist mir alles zu doof, ich gehe woanders hin. Wenn wir wirklich in einem Bund stehen, geht das nicht so einfach. Dann muss ich mir erstmal eine ganze Menge Gedanken vorher machen, bevor überhaupt die Option kommt, das Ding löse ich auf. Und von Gottes Seite her besteht sogar dieser Gedankenanspruch, das Ding löse ich nie wieder auf. Merkt ihr, was da, glaube ich, bei vielen in unseren Köpfen anders werden muss? Wenn ich mich entscheide, in eine Gemeinde zu gehen, dann heißt das, da verbindet mich etwas von Herz zu Herz. Von Gottes Idee her, wo es ein hohes Maß an Verpflichtungen gibt und wo ich nicht einfach, wenn mir es nicht mal passt, gehen kann. Ein Bund ist die höchste Form der Verbindlichkeit und Verantwortung, die man für einen anderen übernehmen kann. Das steckt von Gottes Idee hinter dieser Sache. Die höchste Form von Verbindlichkeit und Verantwortung, die man für einen anderen übernehmen kann. Und ich bin tief davon überzeugt, dass diese Sache eines Bundes wirklich Gottes Idee ist und von Gott herkommt. Und auch wenn das unser Fundament ist, dass ein wesentlicher Fundamentbaustein ist, dass in Zukunft eben Gemeinden halten, dass Brautgemeinde entstehen kann, wo du nicht sagst, dass, ja, die Gemeinde ist jetzt 10 Jahre alt, aber von denen, die vor 10 Jahren dabei waren, ist keiner mehr da. Dann ist zwar die Gemeinde 10 Jahre alt, aber nicht einer, der dort drin ist, ist länger wie, also sind alle kürzer wie 10 Jahre drin. Und da ist was faul. Da ist etwas von unserem Grundverständnis nicht richtig, weil wir auch an diesen Stellen, uns fehlt das Verständnis und dann geben wir Dinge zu schnell auf, gehen da nicht durch oder gehen von Anfang an mit der falschen Einstellung dort ran. Da werden wir noch auf einige heiße Dinge kommen, weil das hat dann am Ende was mit dir und deinem Ich zu tun. Das hat was damit zu tun, dass man dir nahe tritt. Und dort wird's heiß. Dort wird es richtig heiß. Aber das ist Gemeinde. Alles andere ist irgendwelches nachgemachtes Gespiele, was nicht Wort Gottes und nicht Gemeinde ist und am Ende auch niemals die Brautgemeinde sein wird, die Jesus heiratet. Es ist Gottes Idee, es ist Gottes Plan, dass der Bund etwas ganz Wertvolles, etwas Festes, etwas Tiefes und am Ende sogar etwas Unauflösliches ist. Und das ist bei weitem nicht so Welt manchmal denken, dass wir von der Welt her gesehen, ja, die Christen und die übertreiben alles ein bisschen und heute tut sich ja alles ein bisschen mäßigen und wir nähern uns ja an und jeder steckt ein bisschen zurück. Selbst im säkularen Bereich gibt es ganz klare Regeln für bezüglich Verträge, Testamente und Bünde. Und Menschen, die mit Gott gar nichts am Hut haben, wissen ganz genau, was Bünde oder Testamente sind und halten sich daran. Also das geht mit einfachen Verträgen los, Kaufverträgen oder irgendetwas. Wenn die sauber richtig gemacht sind, schriftlich festgehalten sind und da kannst du in der Regel nicht einfach raus, weil das jetzt so ist, wie das ist. Oder du hast gewisse Folgen zu tragen. Vielleicht eine Vertragsstrafe oder so. Wir sehen das zum Beispiel, eigentlich ist es ein positives Beispiel, heutzutage ist das auch ganz schön verkommen. Aber zum Beispiel eine Eheschließung. Ein Ehebund. Es ist wenigstens noch so weit, dass du für einen Ehebund, den du trennen willst, auf jeden Fall einen richterlichen Spruch brauchst. Auch wenn das leider heutzutage so weit runtergeholt wird, dass du das fast an der Pforte machen kannst. Aber ein Ehevertrag ist selbst in der Welt etwas, was eine Gültigkeit hat. Und wo du nicht einfach Montag sagst, wir sind verheiratet und Freitag ist das Essen angebrannt, da sagst du, gut, wir sind nicht mehr verheiratet. Das geht nicht so einfach. Und wo ich das vorbereitet habe, darüber nachgedacht habe, ist mir das erstmal klar geworden, wie viele Dinge in der Welt auf einem Bund basieren und die haben ganz klare Verpflichtungen. Da ist sich in der Welt jeder klar, hier komme ich nicht raus. Also das jüngste und aktuellste Beispiel ist der Staatenbund in der EU. Wir befinden uns in einem Staatenbund aller Mitgliedstaaten in der EU. Und jedem Staatsoberhaupt ist es klar, was das bedeutet, dass die in einem Bund stehen mit all den anderen Ländern, die da dazugehören, und dass es eine Verpflichtung, eine Bündnisverpflichtung ist. Griechenland ist pleite und alle zahlen. Das ist, auch wenn wir jetzt da erstmal drüber lachen oder uns ärgern, daran können wir sehen, wie ernst das in der Welt schon genommen wird. Da hat jemand Finanzprobleme und die gehören in den Bund und da sagen alle Staaten jetzt Kredite dort neinpumpen, weil sonst gehen wir alle krachen. Und ich weiß nicht, wer sich politisch oder nachrichtenmäßig damit befasst hat, zeitgleich in noch größeren Finanznöten ist England gewesen. Zeitgleich mit Griechenland ist England in größeren Finanznöten gewesen und die sind nicht in der Währungsunion. Die sind zwar in der EU, aber nicht in dem Bund mit der Währungsunion. Und kein Mensch in der EU hat sich darum geschert, England kann seine Finanzprobleme selber lösen. Merkt ihr, was im Bund ist, in der Welt? Wie verbindlich, wie sicher das ist. Wir sind in einem Staatenbund und das hat Folgen, das hat Verpflichtungen für uns alle. Und wenn du Geldnot hast, stehen wir für dich ein. Also die Welt hat es uns in dem Falle vorgemacht, ob uns das jetzt gepasst hat oder nicht und ob wir das begriffen haben oder nicht. Aber das war ein ideales Beispiel, was ein Bund ausmacht. England hat sogar noch mehr Schulden gehabt, habe ich wohl gehört. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt genau richtig bin, nicht, dass mich da jemand festnagelt da drauf, aber ich weiß genau, dass ich habe das in Infonachrichten gehört. Die sind nicht in dieser Währungsunion, nicht in diesem Bund und da besteht auch nicht die Verpflichtung zu helfen. Aber ein Bund ist eben etwas anderes. Selbst Paulus bezieht sich darauf und führt ein weltliches Beispiel an, also mit den Galatern in seinem Brief über ähnliche Thematiken redet. Und er sagt, Brüder, ich rede nach Menschenweisheit oder Brüder, ich beziehe mich mal auf das, was in der Welt los ist. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Also schon damals, zu Zeiten der Bibel, war auch dem Paulus und all den anderen klar, wir reden hier von einem Bund. Und selbst in der Welt, wenn ein Testament geschrieben ist, wenn das notariell beglaubigt ist, ist es gültig. Und das hebt niemand so schnell auf. Und was ich da auch noch gefunden habe und was mir auch noch ein Stück mehr Aufschluss über diesen Gottesplan von einem Bund gegeben hat, dass zum Beispiel das Wort, was wir einmal mit Testament übersetzen, das Wort, was im Griechischen da verwendet wird, wird einmal im Deutschen als Testament und einmal als Bund übersetzt. Und bei Bund, glaube ich, habe ich jetzt schon ein bisschen vorgebaut, sagte ja, Bund ist dieser verbindliche Vertrag, aber Testament ist wieder ein bisschen was anderes. In der Sprache der Heiligen Schrift ist Bund und Testament ein und dasselbe. Da gibt es sprachlich gesehen keine Unterschiede. Und das, wir kennen das ja ganz. Kennt ja nur jeder, dass uns das Wort Gottes überliefert ist, im Alten Testament und im Neuen Testament. Das ist genauso richtig übersetzt im Alten Bund und im Neuen Bund. Wir lesen einmal in dem Buch etwas über die alten Bundesbedingungen von Gott und einmal über die neuen Bundesbedingungen, die Gott uns gibt. Und alle biblischen Mitteilungen und alle Offenbarungen, die Gott uns mitteilt in diesem Buch, basieren auf der Grundlage eines Bundes. Das ist sehr interessant. Alles, was wir hier mitgeteilt bekommen in diesem Buch, ist auf Grundlage eines Bundes. Weil ich eine verpflichtende Bindung eingegangen bin, die ich nicht mehr auflösen werde. Deswegen schreibe ich euch hier auf, wie die Dinge funktionieren. Ich bin mit dir in einem Bund, du mit mir in einem Bund. Und alles, was wir da lesen und entdecken können, baut sich auf diesem Fundament eines Bundes auf. Das heißt, es ist ein Höchstmaß an Verbindlichkeit und ein Höchstmaß an Übernahme von Verantwortung da, wenn wir von einem Bund reden. Und nun möchte ich noch eingehen, warum, welchen Grund hat denn das, dass wir einen Bund haben? Jetzt haben wir irgendwie begriffen, was das ist. Das ist also wirklich etwas, das weit über einen Vertrag hinausgeht. Das ist eine verpflichtende Bedingung, die uns aneinander bindet, wo wir einfach nicht so einfach rauskommen, von Gott her gesehen eigentlich gar nicht rauskommen, wo wir bleiben. Warum müssen wir mit Gott und dann am Ende auch miteinander, das will ich dann im Einzelnen noch beleuchten, einen Bund schließen? Und der Grund für einen Bund ist immer unsere schwache Seite. Der Grund, warum ich einen Bund brauche, ist immer meine schwache Seite. Weil meine schwache Seite ist, das selbst nicht erretten kann. Das gehört zu meiner schwachen Seite. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also mir geht es so, ich kann mich selbst nicht erretten. Und weil ich das begriffen habe, dass ich das nicht kann, brauche ich irgendwas oder irgendjemand, der das kann. Und ich habe jemanden kennengelernt, mich. Ich habe Gott entdeckt, der das kann. Und jetzt ist das schön, dass es da Gott gibt, der das kann. Jemand erretten bis in alle Ewigkeit. Und da bin ich, der ich mich selber nicht erretten kann. So weit, so gut. Das nützt mir aber immer noch nichts. Weil ich weiß, dass da Gott retten kann und ich weiß, dass ich mich nicht retten kann. Ja und? So, und jetzt muss irgendwas stattfinden, damit ich den Nutzen des anderen für mich nutzbar macht. Etwas muss geschehen, damit ich sagen kann, ja, wie komme ich denn jetzt an deinen Vorteil? Und das ist immer der Grund für einen Bund. Meine schwache Seite. Und da gibt es hier an dieser Stelle, gibt es da auch noch einen kleinen Unterschied zwischen dem Bund von Menschen, unter Menschen und dem Bund von Gott. Weil bei einem Bund unter den Menschen verhält es sich so, dass es ein Austausch unserer Schwächen ist. Und ich nehme ein Beispiel, und dass die zu uns als Zwickauer gehören und uns von Anfang an kennen, die auch unsere Freunde kennen, die uns auch diese Botschaft da gebracht haben, die haben damals das gleiche Beispiel genommen, aber ich bleibe einfach dabei. Auch ein bisschen Tradition, ne? Aber das Beispiel von dem Bauern und von dem Soldaten. Der Bauer war in der Lage oder ist in der Lage, sein Feld zu bestellen, Nahrung zu erzeugen, wusste, dass wie er da mit dem Wetter umgeht, wie er mit dem Boden umgeht und konnte genug Nahrung für sich und seine Familie und darüber hinaus herstellen. Das Problem, was der Bauer hatte, von Zeit zu Zeit kamen irgendwelche Räuberbanden und haben die Felder abgerissen, oder sein Vieh gestohlen. Und er hat das nicht hingekriegt. Seine schwache Seite war, er konnte das nicht verteidigen. Er war in der Lage, das zu züchten, zu erhalten, zu ernähren und auch zu schlachten und zu essen zu verarbeiten. Aber er konnte es nicht ausreichend schützen. Und da gab es eine Soldatenfamilie. Die Kinder waren alle Soldaten und der Vater war stolz auf seine starken Söhne und das waren alle Soldaten und das waren wackere Kämpfer und wehe, jemand ist denen begegnet, die haben die alle platt gemacht. Und das war super, die hatten super scharfe Waffen und das waren ihre starke Seite und die konnten kämpfen wie die Männer. Aber es gab ein Problem. Von Zeit zu Zeit hatten die Hunger. Es war irgendwie ein rein menschliches Bedürfnis. Irgendwie gibt's hier Hunger, gibt's hier Durst. Was tun? Und der Bauer mit seiner Bauernfamilie und der Soldat mit seiner Soldatenfamilie haben gesagt, wisst ihr, was wir machen? Wir machen einen verbindenden Bund, einen verpflichtenden Bund miteinander. Wir gehen einen Bund ein und wir machen Folgendes, wir tauschen unsere schwachen Seiten aus. Deine schwache Seite ist, dass du dein Vieh und dein Korn nicht bewachen kannst. Aber guck dir mal meine Söhne an, alles Recken. Ich sorge dafür, keiner würde jetzt noch mal jemals ein Schaf klauen. Und im Gegenzug dafür gibst du uns Essen. Wenn bei uns der Bauch knurrt, dann komme ich zu dir und sage, wie sieht's denn aus, halbe Sau oder irgendwas. Ach nee, es waren Juden vielleicht, halbes Schaf oder eine Kuh, Entschuldigung. Das hat beide gestärkt. Damit haben sie ihre schwachen Stellen nicht abgeschafft. Aber sie haben gewusst, wie sie das nutzen können. Und jetzt sah die Lebenssituation für die zwei Beteiligten, für die Bauernfamilie und für die Soldatenfamilie, sah die Lebenssituation ganz anders aus. Weil er konnte in aller Ruhe sein Feld bestellen und wusste, da gibt es starke Recken. Wenn jetzt wieder die Räuber kommen, da gibt es tüchtig auf die Mütze. Und die Soldaten haben gesagt, ich kann in Ruhe meine Lanze putzen und noch ein bisschen scharf machen, weil wenn ich Knast habe, gehe ich runter zum Bauern und hol mir was. Und da haben sie einen Bund eingegangen. Und wenn wir dazu noch das Verständnis, das damalige hebräische oder das, man muss fast sagen, das orientalische Verständnis von diesem, was es dort bedeutet hat, dass man sich so miteinander in einen Bund eingegangen war, da gehe ich nachher noch ein, wie lang so ein Bund hält und so weiter. Das hat denn ihre Lebenssituation verändert. Und sie haben ihre Schwächen und Stärken ausgetauscht. Und das war gleichzeitig der Nutzen dieses Bundes. Dieser Bund drückt im Wesentlichen, wenn er geschlossen wurde, und das war eine besondere Handlung, und das war, jeder Beteiligte wusste genau, was dann auf ihn zukommt, dass er da so einfach nicht rauskommt. Die Soldatenjungs konnten nicht sagen, oh, heute bleibe ich liegen, ach, was habe ich, oder heute Nacht der Bauer ruft, schlägt Alarm, jetzt sind wir irgendwelche Leute gekommen, irgendwelche Räuber, und die Soldatenjungs konnten nicht sagen, ach nee, was, das ist jetzt hier schon 19:30, nee, das ist mir zu viel, nee, lass die. Die wussten genau, wenn der Bauer jemand schickt und sagt, jetzt schnell, jetzt kommt jemand, dann wussten die dann rein in die Stiefel, Lanze, jetzt geht's los. Die haben da nicht gesagt, na, mal sehen, ob ich Lust habe oder wer weiß, na, vielleicht gehen die von alleine wieder, sondern die sind ihrer Bündnisverpflichtung treu geblieben und haben das getan. Und damit drückt das auch eine Beziehung aus, die sie miteinander hatten. Vielleicht haben sie nicht zwingend miteinander gelebt und mit Sicherheit hat auch jeder seinen Teil gemacht. Wie gesagt, der Bauer hatte sein Tun, der musste melken und umgraben und ecken und pflügen und die Soldaten mussten ihre Stiefel putzen und was weiß ich. Aber sie hatten doch eine Beziehung miteinander, weil sie wussten, sie sind voneinander abhängig. Dieser Unterschied, den es da an der Stelle, dass ich das noch einmal erwähne, den es da ein bisschen gibt zu dem Bund zwischen Gott und uns, ist, dass Gott diesen Bund uns anbietet, obwohl er der Einzige, in dieser Beziehung ist er der Einzige, der in Vorleistung geht, der Geber ist. In dem Bund, der besteht, der vertikal besteht zwischen uns und Gott, haben wir sogar noch eine höhere Qualität drin, wo sogar Gott sagt, ich gehe Bündnisverpflichtungen ein, ich sag's mal salopp, auch wenn ich von dir eigentlich nichts habe. Das stimmt nicht ganz und das hebe ich mir auf für nachher, weil ich da noch einmal, es gibt etwas, was wir Gott geben müssen. Aber das hebe ich mir für den zweiten Teil dann auf. Aber dort ist es sogar noch bei diesem Bund zwischen Gott und uns, geht Gott sogar noch einen Schritt weiter und sagt, ich gebe dir alle meine Stärken und nehme alle deine Schwächen, ohne dass ich an dich eine Leistungsbedingung stelle. Okay, Ende vom ersten Teil.